Schwestern im Herrn, ich habe mich nicht geirrt. Sie haben sich auch nicht verhört. Sie haben soeben das Evangelium von der Heimsuchung Mariens gehört. Dieses Fest, das wir ja schon gefeiert haben, vor 6 Wochen am 2. Juli. Kein Wort von der Himmelfahrt der Mutter Gottes. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ja, das sollten wir uns schon einmal bewusst machen. Es gibt keinen einzigen Hinweis, geschweige denn ein ausdrückliches Wort in der Heiligen Schrift des Neuen Testamentes, im Alten sowieso nicht, das uns an die Himmelfahrt der Mutter Gottes erinnern würde oder uns diese Himmelfahrt sogar verkünden würde. Man kann sich dann seine Gedanken machen. Warum sucht die Kirche, die Liturgiekommission und in Rom für den heutigen Festtag gerade dieses Evangelium aus? Ich wage einmal zu vermuten, es ist wegen des Lobpreises Gottes durch die Mutter Gottes im Magnificat, also im 2. Teil des heutigen Evangeliums von der Heimsuchung Mariens. Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter, denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Und dieses Große, was der Mächtige an ihr getan hat, ist nicht nur das, was wir heute feiern, aber gerade auch das, was wir heute feiern. Nämlich, dass er seine Mutter und ihren Leib nicht der Verwesung hat anheimgegeben, sondern dass er seine Mutter in ihrem Tod mit Leib und Seele in den Himmel zu sich aufgenommen hat, damit sie zu seiner Rechten sitzt. Das, was wir heute feiern, ist Aufnahme der Mutter Gottes mit ihrem verherrlichten Leib in den Himmel, in die absolute Vollendung jeden menschlichen Lebens. Mehr kann aus einem Menschen nicht mehr werden als das, was wir schon an Christus gesehen haben, in seiner Auferstehung und in seiner Himmelfahrt und was wir heute jetzt sehen und feiern bei seiner Mutter Maria. Und es ist wichtig, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dass die Mutter Gottes auch schon vollendet ist. Bei Christus könnte man ja noch sagen, ja, der war ja Gott. Die menschliche Natur war ja nur geeint mit seiner göttlichen Natur in seiner 2. göttlichen Person. Aber was heute geschieht, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, heute wird in der Mutter Gottes der erste nur Mensch, das erste wirkliche Geschöpf von Jesus Christus, heißt es, gezeugt, nicht geschaffen. Die Mutter Gottes ist Geschöpf. Aber sie ist dieses wirklich besondere Geschöpf. Es gibt ja diese Irrlehre des alexandrinischen Priesters Arius vom Ende des 3. Jahrhunderts, dass Christus nur ein besonderes Geschöpf des Vaters gewesen sei, aber er sei nicht Gott gewesen. Das, dagegen ist ja dann Athanasius von Alexandrin dann aufgetreten und hat das als ihre Lehre entlarvt. Und das Konzil von Nicea 325 hat ganz klar entschieden, was wir auch bekennen, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahre Gott vom wahren Gott gezeugt, nicht geschaffen eines Wesens mit dem Vater. Aber das, was Arius von Christus sagt, dass er nur ein besonderes Geschöpf sagt, falsch sagt, heretisch sagt, das ist das, was von der Mutter Gottes tatsächlich gilt. Sie ist wirklich dieses besondere Geschöpf, deren Besonderheit schon darin besteht, nicht etwa, dass sie nicht geschaffen wäre, sondern dass sie ohne den Makel der Erbschuld empfangen ist im Mutterschoß. Und ihre unbefleckte Empfängnis bereits und ihr sündeloses Leben, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, erklären damit auch das heutige Festtagsgeheimnis, von dem Sie eben nichts in der Heiligen Schrift lesen. Der Luther würde sagen, das ist alles Kappes, sola, scriptura, steht nichts in der Bibel, ist alles dummes Zeug, was da die Katholiken lehren. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das Dogma von der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel ist sehr, sehr spät überhaupt erst verkündet worden. Noch zu ihren, jedenfalls den meisten von ihnen wohl, Lebzeiten. Denn an Allerheiligen am 1. November 1950. Von da ist es erst verbindlich im Glauben anzunehmen für die Katholiken. Aber die Kirchenväter, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, für die war das selbstverständlich, was dann erst 1950 dogmatisiert worden ist. Und sie begründen das immer wieder damit, dass erstens einmal die Mutter Gottes ohne den Makel der Erbschuld empfangen ist. Auch das ist im Grunde genommen schon ganz früh, obwohl das auch ein spätes Mariendogma ist, 1854, auch schon im Grunde genommen bei vielen Kirchenvätern präsent. Ihr sündeloses Leben und vor allen Dingen, dass sie ganz und gar das Leben ihres Sohnes gelebt hat. So sehr es sich um zwei Personen handelt, ihr Leben ist praktisch ein Spiegelbild seines Lebens. Sein Leiden, seine Passion spiegelt sich auch in unblutiger Weise ganz genau in ihrem Leben wieder. Sie steht voll und ganz in der Nachfolge ihres Sohnes. Und Sie können sagen, sein Leben ist in einer ganz besonderen Weise ihr Leben. Sodass das, was an ihm geschehen ist, sich auch praktisch, möchte man beinahe sagen, notwendig, folgerichtig auch an ihr dann so ereignen muss. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, auch wenn Sie es einmal bedenken von der unbefleckten Empfängnis und ihrer absoluten Sündelosigkeit her, der Mensch, wie ihn Gott ursprünglich im Paradies erschaffen hat, war nicht sterblich. War nicht sterblich, man kann es gar nicht deutlich genug sagen. Dass der Mensch sterben muss, ist nicht Natur. Das ist Verhängnis aufgrund allein schon der Erbsünde. Der Sold der Sünde ist der Tod, sagt Paulus. Und das gilt für die Mutter Gottes ja nicht. Ist die Mutter Gottes gestorben? Das wird allgemein angenommen, obwohl sie mit Sicherheit nach den Worten des Paulus nicht hätte sterben müssen, weil sie ja sündelos war, sogar schon ohne die Erbsünde, sodass also der Infekt des Todes niemals in ihr steckte oder sie jemals berührt hat. Und trotzdem Und ich bin überzeugt davon, dass das genauso richtig ist, dass die Mutter Gottes schon gestorben ist. Übrigens, die Ostkirchen bezeichnen dieses Fest nicht als Himmelfahrt. Ist ja auch erst dogmatisiert worden nach der großen Spaltung 1054. Sondern sie bezeichnen sie als Entschlafung. Uspenia im Russischen oder bei den Griechen Koimesis. Das ist bedeutungsgleich, also Entschlafen. Hier wird also der Tod im Grunde genommen bedeutet, ausgesprochen. Nicht eigentlich ihre Auferstehung und ihre Verherrlichung. Das ist genau das, was die katholische Kirche dann eben auch lehrt und wovon man ohne weiteres eben überzeugt sein, nicht nur überzeugt sein kann, sondern auch absolut sich sicher sein darf im Glauben. Dass sie aber im Tod sofort verwandelt worden ist, so wie es Paulus auch einmal sagt, was wird denn mit denen geschehen, wenn der Herr kommt, die dann noch am Leben sind, die noch nicht gestorben sind. Ja, wenn die Posaune erschallt und so weiter, sagt Paulus im ersten Thessalonicher Brief, wenn ich mich jetzt nicht täusche, im fünften Kapitel, wir wollen euch über die Verstorbenen nicht in Unkenntnis lassen, sagt er, in dem Moment werden auch wir, die wir noch leben, den Verstorbenen nichts voraus haben, denn zusammen mit ihnen werden unsere Leiber dann auch verklärt. Die gehen sozusagen über von dem Zustand, so wie wir unsere Leiber kennen, in diesen Ewigkeitsverklärungszustand. Das ist das, was eben dann auch diese Herrlichkeit, was dann in Begriff der Vergöttlichung ist, natürlich nur für die, die dann wirklich auch in den Himmel kommen, nicht für die Verdammten und die eben da ihr Ziel verfehlt haben. Die werden auch auferstehen, aber mit einem dämonischen Leib, mit einem hässlichen dämonischen Leib. Die Leiber werden alle auferstehen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Das steht außer jedem Zweifel. Die Frage ist immer nur, werden sie in Herrlichkeit auferstehen oder werden dämonische Leiber auferstehen? Das ist der Unterschied am Ende. Und was wir an der Mutter Gottes sehen, wie auch an ihrem auferstandenen Sohn, das ist das, was für jeden Menschen eigentlich bestimmt ist, diese Verherrlichung. Und die jeder erreichen wird, der eben in der Nachfolge Christi auch dann gelebt hat, der ganz und gar entschieden gewesen ist in seinem Leben für Christus. Ich habe ja gestern von dieser Entschiedenheit für Jesus Christus und für den Glauben und die Glaubenswahrheit sehr klar, ich hoffe auch unmissverständlich, gesprochen. Das ist es, worauf es letztlich ankommt, dass wir für ihn entschieden sind, ohne Wenn und ohne Aber, dass er an allererster Stelle in unserem Leben steht. So wie er für die Mutter Gottes an allererster Stelle gestanden hat in ihrem Leben. Ja, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dieses Leben, dieses abbildliche Leben Mariens, abbildlich im Vergleich zu ihrem Sohn, dieses spiegelbildliche Leben, das sie zu ihrem Sohn gelebt hat, das macht sie ja dann auch zur Mutter der Erlösung und zur Miterlöserin. Um das auch einmal zu sagen. Aber damit ist zugleich auch noch etwas anderes ausgesagt. Wenn man über den heutigen Festtag nachdenkt, sich das vielleicht mal ein bisschen bildlich vorstellt, dann könnte man denken, ach, Mutter Gottes, jetzt glänzt alles, ne, uns alles wunderbar und alles schön, geglitzert, wie man sich es eigentlich gar nicht vorstellen kann. Und jetzt sitzt sie zur Rechten ihres Sohnes, jetzt ist sie im Himmel und alles toll. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, so können wir uns und dürfen wir uns das wohl nicht vorstellen. Ja, die Mutter Gottes ist verherrlicht, sie ist vollendet, ihr Leib ist vollendet, ihre Seele war es immer. Ihr Leib ist verherrlicht, aber jetzt entfaltet sich überhaupt erst alles, was ihr der Herr sozusagen an Ämtern übertragen hat. Mutter der Kirche, Mutter der Christen, Mutter der Erlösung, Miterlöserin. Die Mutter Gottes liegt jetzt also nicht irgendwo auf dem Kanapee im Himmel und guckt den Mond, sondern sie lebt in einer höchst und größtmöglichen Aktivität, gerade als Mutter für uns, für ihre Kinder. Und der Gedanke an ihre Herrlichkeit dürfte ihr vielleicht gar nicht so präsent sein, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wenn sie den Zustand der Seelen ihrer Kinder gerade heute sieht. Die Mutter Gottes, die Verherrlichte mit Leib und Seele, sie weint blutige Tränen um ihre Kinder an vielen Stellen. Wie legt sie sich ins Zeug für uns, um uns zu retten, damit auch wir mit Leib und Seele einmal unsere Bestimmung erreichen, die nichts anderem besteht, als in dem, was wir heute an ihr feiern. Was hätte ich gesagt und beobachten können? Wir sind zur Herrlichkeit bestimmt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Und die Mutter Gottes ist heute schon die zweite, die von da draus zurückgekommen ist. Ne? Sie kennen ja dieses dumme Geschwätz, das auch noch mit Werf vorgetragen wird, so pseudo-gescheit. Ne? So von da aus ist noch keiner zurückgekommen. Der Erste, der zurückgekommen ist, das war Christus an Ostern. Der Zweite, die zurückgekommen ist, das ist die Mutter Gottes, aufgenommen in den Himmel mit Leib und Seele. Das ist das, was wir heute feiern und wo wir einfach auch wieder neuen Mut, neue Freude am Glauben schöpfen können. Wo wir sagen, aha, das gilt auch für mich. Das ist nicht nur ein schönes, fast hätte ich gesagt, ein Märchenbuch, das wir da mal mit schönen Bildern so mal durchblättern können, sondern das soll sich an mir real ereignen. Ich soll teilnehmen an dieser Herrlichkeit in aller Ewigkeit. Eine andere Bestimmung zu etwas anderem sind wir alle nicht geschaffen, sondern zu diesem Höchstmaß an Gottähnlichkeit, als solche wir schon geschaffen sind, als Abbilder Gottes, ihm ähnlich. Das soll sich dann endgültig vollenden und für alle Ewigkeit auch an uns fixieren. Amen.